Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Einen Tag vor der Bundestagswahl haben die Parteien und ihre Spitzenkandidaten noch einmal um Stimmen geworben. Bundeskanzler Scholz trat in Potsdam auf. Er kandidiert im selben Wahlkreis wie Außenministerin Baerbock von den Grünen. Die Union schloss den Wahlkampf in München ab mit ihrem Kanzlerkandidaten Merz als Hauptredner. Auch in der Hauptstadt suchten Vertreter der Parteien noch einmal Kontakt zu den Wählern.
Das letzte Werben um Stimmen. In Berlin-Spandau geben die Wahlkämpfer noch einmal alles, um zu überzeugen und vielleicht noch Unentschlossene für sich zu gewinnen.
Nee, ich habe noch nicht gewählt. Wie die letzte Wahl auch, tue ich mich wahnsinnig schwer.
Es ist trotz allem nicht so ganz leicht, mein Kreuzchen zu machen, weil ich auch so den Eindruck habe, es sind auch so schwierige Themen. Und manchmal habe ich so den Eindruck, unsere Politiker sind auch ein Stück weit überfordert mit dem, was da auf sie zukommt.
Zuversichtlich und siegessicher, so geben sich die beiden Chefs von CDU und CSU, Merz und Söder, in München beim Wahlkampfabschluss. Sie versprechen einen Politikwechsel. Und für mögliche Koalitionsverhandlungen gelte:
Und erlauben Sie mir, dass ich für die Gespräche, die nächste Woche dann zu führen sein werde, hier etwas sehr klarstelle. Wir werden unter keinen Umständen irgendwelche Gespräche, geschweige denn Verhandlungen oder gar Regierungsbeteiligungen mit der AfD besprechen.
Sein Herausforderer und noch Kanzler Scholz traut der Union nicht. Bei einem Bürgerdialog in Potsdam warnt er vor einer Zusammenarbeit zwischen Union und AfD nach der Wahl.
Was kann man den heutigen Beteuerungen noch glauben? Wer sicher gehen will, dass das nicht passiert, der muss dafür sorgen, dass es eine starke SPD gibt, dass sie den nächsten Kanzler stellen kann.
Der kurze Winterwahlkampf, er hat alle Parteien herausgefordert. Morgen wird es wohl Gewissheit geben über den Wahlausgang.
Egal, wie die Wahl ausgeht, der neue Bundestag wird rund 100 Sitze weniger haben als bisher. Das liegt am geänderten Wahlrecht. Es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Hier ein Überblick.
Um das Ziel zu erreichen, den Bundestag auf 630 Abgeordnete zu begrenzen, mussten ein paar Regeln geändert werden. So wird künftig nur noch das Zweitstimmenergebnis entscheidend sein für die Zahl der Sitze einer Partei im Parlament. Diese teilen sich die Wahlkreisabgeordneten, die über die Erststimme direkt ins Parlament gewählt werden, und die Abgeordneten auf den Landeslisten der Parteien. Neu ist, es gibt keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Das bedeutet, wenn eine Partei mehr Wahlkreise gewinnt, als sie Abgeordnete nach dem Ergebnis der Zweitstimmen ins Parlament schicken darf, erhalten einige Wahlkreissieger keinen Platz mehr im Bundestag. Geblieben ist die 5%-Hürde und auch die Grundmandatsklausel gilt weiterhin. Eine Partei sitzt also immer dann im Bundestag, wenn sie bundesweit entweder mindestens 5% der Zweitstimmen bekommt oder wenn sie mindestens 3 Direktmandate erringt.
Jörg Schönenborn in unserem ARD-Wahlstudio in Berlin. In welcher Stimmung gehen denn die Deutschen morgen zur Wahl?
Im Beitrag vorne ist es gut beschrieben worden. Die Probleme werden als riesengroß empfunden. Das Zutrauen in die Parteien, sie zu lösen, ist gering. Und deshalb ist die Stimmung eine, die ich als eher gedrückt bezeichnen würde. Sehen Sie die Verhältnisse eher zuversichtlich oder eher beunruhigt? Fragen wir seit Jahrzehnten vor jeder Wahl. Nur noch 12% äußern Zuversicht. Das ist der geringste Wert seit Jahrzehnten. Und wir haben auch genauer nachgefragt, was Grund für die Beunruhigung ist. Die drei großen Themen, die den Wahlkampf auch bestimmt haben. Da ist das Thema Zuwanderung, das Gefühl, dass der Staat die irreguläre Migration nicht in den Griff bekommt. Da ist das Thema wirtschaftliche Lage, 2 Jahre in Folge Rezession. Und da ist das Thema bewaffnete Konflikte in der Ukraine, Trump und Putin und ihr Spiel mit Europa. Das ist die Herausforderung für Wählerinnen und Wähler, vor diesem Hintergrund eine Entscheidung zu treffen. Uns gegenüber äußert eine deutliche Mehrheit die Sorge, dass nach der Wahl womöglich keine stabile Regierung zustande kommt. Auch hier weist die Kurve nach oben. 68% befürchten, dass diese Woche noch mehr als zum Jahreswechsel. Und tatsächlich, die Koalitionsbildung kann schwer werden, je nachdem, ob morgen 5, 6 oder am Ende gar 7 Fraktionen in den Bundestag einziehen.
Vielen Dank, Jörg Schönenborn in Berlin. In mehreren Städten sind erneut Tausende auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Zur größten Kundgebung in Hamburg versammelten sich nach Angaben der Polizei 40.000 Menschen. Dort hatte es schon zuvor einen Protestzug gegen die Migrationspolitik von AfD und Union gegeben. Auch durch Freiburg, Augsburg und Hannover zogen größere Demonstrationen. Die Ermittlungen wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags auf die israelische Botschaft in Berlin weiten sich aus. Am Donnerstag hatte die Polizei einen 18-jährigen Russen mit tschetschenischen Wurzeln am Hauptstadtflughafen festgenommen. Jetzt sind auch 5 Syrer in Gewahrsam. Außerdem durchsuchten die Behörden heute eine Wohnung in Potsdam, in der möglicherweise Sprengstoff gefunden wurde.
Mit schwerer Schutzausrüstung bekleidet, bringen die Einsatzkräfte den verdächtigen Gegenstand aus der Potsdamer Wohnung. Von einem sprengstoffähnlichen Fund ist die Rede. Im Spezialcontainer wird er später abtransportiert. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei mit der Durchsuchung dieser Wohnung begonnen. Bei den Anwohnern gemischte Gefühle.
Scheiße, ich habe keine Angst.
Besorgniserregend. Dass es rechtzeitig gefunden wurde, spricht dafür, dass die Leute, die sich um Sicherheit kümmern, irgendwie einen guten Job machen, ne?
Aus Sicherheitskreisen heißt es, die durchsuchte Wohnung sei die eines Zeugen. Weil dort aber sprengstoffähnliches Material gefunden wurde, gilt der Zeuge nun selbst als verdächtig.
Stand jetzt ist es so, dass die Polizei seit gestern 5 Personen in Gewahrsam genommen hat, nach meinen Informationen. Allesamt Syrer zwischen 16 und 26 Jahren alt.
Die Polizei hält sich mit Informationen zurück. Sie wolle die laufenden Untersuchungen nicht gefährden.
Dazu führt die Generalstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren, die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg. Und dieses Ermittlungsverfahren dreht sich um die Vorbereitung bzw. den Verdacht eines versuchten Anschlags.
Offenbar sollte unter anderem eine Briefbombe an die israelische Botschaft in Berlin geschickt werden. Die Sicherheitsmaßnahmen vor der Botschaft waren bereits seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel massiv verschärft worden.
Der Angriff auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat offenbar einen antisemitischen Hintergrund. Dafür sprechen nach Angaben der Ermittler die Aussagen des Tatverdächtigen, ein 19-jähriger anerkannter Flüchtling aus Syrien. Er war gestern Abend festgenommen worden. Der schwer verletzte Spanier ist inzwischen außer Lebensgefahr. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg, was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?
Der Mann kam vor 2 Jahren als 17-jähriger, unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling nach Deutschland, ist anerkannter Asylbewerber, lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig, war polizeibekannt aufgrund von einigen allgemeinkriminellen Straftaten, aber nicht als Extremist auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Er scheint sich in den vergangenen Wochen radikalisiert zu haben. Das Motiv offenbar antisemitisch, und insofern macht der Fall deutlich, dass islamistische Terrororganisationen erfolgreich auf den Nahostkonflikt, auf die Situation in Gaza setzen, um Einzelne so stark zu radikalisieren, dass sie Anschläge in Deutschland verüben.
Dankeschön, Michael Götschenberg in Berlin. Die Terrororganisation Hamas hat weitere 6 israelische Männer aus der Geiselhaft freigelassen. Es sind die letzten Übergaben, die in der ersten Phase des Abkommens zur Waffenruhe vorgesehen waren. Auch der Sarg von Shiri Bibas ist inzwischen in Israel, der Mutter der beiden getöteten kleinen Jungen. Zunächst war ein falscher Leichnam übergeben worden. Bei den Angehörigen war die Freude über die heutigen Freilassungen groß.
Er ist einer von 6 Männern, die wieder frei sind. Omer Shemtov, 23 Jahre. Ich habe so oft von diesem Moment geträumt, sagt er zu seinen Eltern. 505 Tage war er in den Händen der Hamas. Ganz Israel ist zuvor live dabei, bei privaten oder öffentlichen Übertragungen wie hier in Tel Aviv. An mehreren Orten im Gazastreifen übergibt die Hamas 6 Geiseln an das Internationale Rote Kreuz. Die Hamas inszeniert sich während der Übergabe erneut martialisch. Allen Männern geht es den Umständen entsprechend gut, aufatmen auch hier in Tel Aviv. Hier zu sein, sie frei zu sehen, öffnet mir das Herz. All der Schmerz verschwindet, Stück für Stück. Erst gestern, spät am Abend, hat die Hamas die Leiche von Shiri Bibas zurückgegeben. Die Frau war mit ihren beiden Kleinkindern während der Geiselhaft ums Leben gekommen. Laut Forensikern wurden sie von der Hamas getötet. Bis in den Abend hinein warten viele Palästinenser darauf, dass Israel knapp 600 palästinensische Gefangene freilässt. Unter ihnen 108 Männer, die wegen Terroranschlägen zum mehrmals lebenslänglich verurteilt wurden. aber auch mehr als 400 Frauen und Minderjährige, die vom israelischen Militär während des Gaza-Krieges festgenommen wurden. Zur Stunde berät das israelische Sicherheitskabinett über die Freilassung.
In Österreich wollen nun doch drei Parteien der politischen Mitte eine Koalition bilden. Bundespräsident van der Bellen gab bekannt, dass die konservative ÖVP, die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos ihre Verhandlungen wieder aufnehmen. Sie waren im Januar abgebrochen worden. Danach hatte die ÖVP mit der Rechtsaußenpartei FPÖ verhandelt, der stärksten Kraft im Parlament. Auch dabei gab es jedoch keine Einigung. Die Preisträger der 75. Internationalen Filmfestspiele Berlinale stehen fest. Der norwegische Spielfilm Drömmer, auf Deutsch Träume, des Regisseurs Hauge Rüth gewinnt den Goldenen Bären. Die internationale Jury hatte die Wahl zwischen insgesamt 19 Wettbewerbsfilmen.
Der wichtigste Preis der Berlinale, der Goldene Bär für den besten Film, geht an Sie, die Macher des norwegischen Films Drömmer. Es ist extrem überwältigend, jetzt hier zu stehen. Eine junge Frau verliebt sich in ihre Lehrerin. Als sie ihre Gefühle zu Papier bringt, sind ihre Mutter und Großmutter zunächst schockiert. Dann werden sie aber selbst mit ihren eigenen, unerfüllten Sehnsüchten und Leidenschaften konfrontiert. Der Silberne Bär, der große Preis der Jury, geht an den brasilianischen Film O Último Azul. Hier arbeitet Teresa in einer Alligatorenfarm in einem autoritären Staat. Und soll, wie alle anderen Alten, in eine Kolonie für Senioren gebracht werden, um die junge Generation nicht zu belasten. Doch Teresa hat andere Pläne. Der Silberne Bär für die beste schauspielerische Leistung geht an die Australierin Rose Byrne, die in If I Had Legs I'd Kick You eine überforderte Mutter und Therapeutin spielt. Die neue Festivalleiterin Trisha Tatte, sie kommt gut an bei Publikum und Kinoexperten. Wir hatten viele Filmemacher, eine Menge Publikum und ja, ich habe eine Menge Energie reingesteckt, aber ich bin glücklich. Morgen laufen über den ganzen Tag verteilt noch Filme und dann endet sie, die 75. Berlinale.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen den Rückstand auf Spitzenreiter München zumindest für einen Tag verkürzt. Der Meister gewann 2:0 beim Tabellenschlusslicht Kiel.
Saisonübergreifend ist es das 28. Auswärtsspiel in Folge, das Leverkusens Trainer Xabi Alonso nicht verliert. Ein neuer Bundesliga-Rekord, der sich schon früh andeutet. Die Gäste in den dunklen Trikots mit Adli. Über Kiels Keeper Weiner kommt der Ball zu Schick, die Führung für Bayer in der 9. Minute. Eine, wie erwartet, sehr einseitige Partie. Der Tabellenletzte aus Kiel fast nur in der Defensive. Folgerichtig das 2:0 durch Adli nach Vorarbeit von Wirtz. In der Hinrunde in Leverkusen lagen die Holsteiner ebenfalls mit 0:2 hinten. Damals konnten sie noch ein 2:2 herausholen. Heute nicht, weil sich Alonsos Mannschaft keine Blöße gibt. Auch nicht im zweiten Durchgang, den Leverkusen weiterhin dominiert. Ohne die Führung weiter auszubauen, Wirtz scheitert an Weiner. Die Werkself kann mit dem 2:0-Sieg den Vorsprung auf Tabellenführer Bayern auf 5 Punkte verkürzen. Die Münchner allerdings spielen erst morgen gegen Frankfurt.
Mainz 05 schunkelt sich ein für die Fasnacht und hat durch den 2:0-Erfolg gegen St. Pauli weiter alle Chancen auf einen Europapokalplatz. Lange Zeit allerdings waren die Gäste aus Hamburg in Weiß das bessere Team mit den klareren Chancen, wie durch Noah Weißhaupt in der 6. Minute. Mitte der ersten Hälfte entschied Schiedsrichter Zweier dann zunächst auf Elfmeter für St. Pauli, nahm diese Entscheidung nach Ansicht der Videobilder korrekterweise aber zurück. Jens hatte Saad gar nicht am Fuß getroffen. St. Paulis Trainer Alexander Blessin musste in der zweiten Hälfte gelb gesperrt von der Tribüne aus mit ansehen, wie seiner Mannschaft eine über weite Strecken starke Partie noch entglitt. Torhüter Vasil konnte einen Amiri-Schuss nicht festhalten. Der eingewechselte Jaesung Lee staubte ab. 67 Minuten waren gespielt. Die Entscheidung folgte erst in der Nachspielzeit, als Paul Nebel nach schönem Zuspiel von Lee zum letztlich schmeichelhaften 2:0 Endstand für Mainz 05 vollenden konnte.
Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach, Augsburg 0:3, Wolfsburg-Bochum 1:1. Im Spiel Dortmund gegen Union Berlin steht es kurz vor Schluss 5:0. Bereits gestern Freiburg-Bremen 5:0, morgen dann noch drei Spiele: Leipzig gegen Heidenheim, Bayern München empfängt Frankfurt Und Hoffenheim trifft auf Stuttgart. Die Tabelle. München an der Spitze vor Leverkusen. Mainz verbessert sich auf Platz 5. In der Abstiegszone Bochum, Heidenheim und Kiel. Dieses Ritual zieht Tausende an den Strand. Gestern Abend wurden in Nordfriesland wie hier auf Sylt die sogenannten Biekefeuer entzündet. Der Brauch ist viele Jahrhunderte alt. Ursprünglich sollte er die bösen Geister des Winters vertreiben. Ob er auch heute noch hilft? Wir schauen aufs Wetter.
Wolken des Tiefs über dem Nordmeer überqueren uns in der Nacht. Reste davon liegen morgen über dem Osten und Süden. In der Nacht fällt von Westen hier unter etwas Regen. Im Osten und Südosten bleibt es meistens trocken. Am Tag erst vielerorts dichte Wolken, im Osten und Süden stellenweise etwas Regen. Vom Westen bis in die Mitte wird es immer freundlicher. In der Nacht 9 Grad an der Ruhr, minus 3 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 6 Grad im Lausitzer Bergland, 16 Grad im Rheinland. Die Aussichten. Am Montag breitet sich in der Nordwesthälfte Regen aus, sonst freundliches Wetter, sobald sich einige Nebelfelder aufgelöst haben. Am Dienstag regnet es mancherorts, im Südosten und im Nordwesten trocken und Lichtblicke, unbeständiges Wetter am Mittwoch.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr geht es bei Julia Niharika-Senn um die unentschlossenen Wähler vor der Bundestagswahl. Außerdem ziehen wir eine Bilanz der ersten Berlinale unter der Leitung von Tricia Tuttle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.